und auf der ganzen Welt. Wir gehören zusammen, wir sind Brüder und Schwestern und es ist unsere Pflicht, dass wir füreinander eintreten im Gebet. Und so, ich freue mich richtig heute Morgen, dass ich zu euch sprechen darf. Heute ist Palmsonntag, wer es noch nicht so ganz auf dem Schirm hatte. Palmsonntag, wenn wir zurückgehen in die Bibel, dann wissen wir, es ist der Einzug von Jesus auf dem Eselfohlen in Jerusalem. Und die Menschen standen dort mit Palmwedeln und haben Jesus begrüßt. Und ich habe mal geschaut, Palmwedeln, die Bedeutung von Palmwedeln, das ist echt interessant, bedeutet Sieg, Triumph und Leben, ewiges Leben. Und für mich war das ganz wieder neu, wo ich gedacht habe, boah, so krass. Aber das bedeutet das auch für uns. So, wenn wir Jesus in unser Leben einladen und wenn wir sagen, Jesus, komm, dann werden wir Sieg sehen, weil Jesus hat es am Kreuz für uns bezahlt. Und auch wenn wir manchmal vielleicht Lebensumstände, Situationen haben, wo wir die aussichtslos sind, die wir nicht verstehen, dann wissen wir, Jesus hat es am Kreuz bezahlt und er hat den Sieg für uns errungen und er hat das Leben für uns in Fülle. Und das ist wünsche ich mir für heute Morgen, dass wir Jesus wirklich mit offenem Herzen und Jubel empfangen, dass wir sagen, komm Jesus, komm in mein Leben ganz neu und ich möchte auf dich bauen, weil du derjenige bist, der den Sieg errungen hat und derjenige bist, der das ewige Leben schenkt. Und es ist so, Jesus ist der einzige Weg. Jesus ist Weg, Wahrheit, Leben und nur durch ihn werden wir zum Vater kommen und ewiges Leben empfangen. Und das wurde mir nochmal ganz neu bewusst, das bedeutet Palmsonntag. Das ist das, was heute vor Jahren geschehen ist an Palmsonntag. So, lasst uns da unser Herz öffnen, auch heute Morgen und von Gott einfach empfangen. Und die Themenserie, in der wir uns ja noch befinden, ist Aufbruch. Und ich habe mich gefragt, was möchten wir sehen? Ich habe mich gefragt, was möchtest du erleben? Die Frage habe ich mir ganz persönlich gestellt. Wohin möchtest du? Was willst du mit Gott erleben? Und wisst ihr, meine Sehnsucht ist, ich sehe mich so danach, dass wir wirklich die Kraft des Evangeliums erleben. Heute Morgen hier, wenn wir uns versammeln, dass auch im Lobpreis, wie wir vorhin das gesungen haben, wir haben einen mächtigen Gott, dass wir die Kraft des Evangeliums erleben, dass wir erleben, wie Wunder und Zeichen geschehen im Namen unseres Herrn Jesus Christus, weil er hat es bezahlt am Kreuz. Und das ist das, wofür ich brenne. Ich wünsche mir ein Leben voll Geistes. Und nicht nur am Sonntag, sondern im Alltag. In meiner Firma, in der Schule, in der Uni, dort wo wir sind, dass wir geisterfüllt wandeln und dass wir wirklich sagen, Jesus, du hast es damals am Kreuz für mich bezahlt und du hast mir versprochen, dass wir die Dinge tun werden, die du tust, wenn wir wirklich sagen, Action Step, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und der Geist Gottes wird kommen und wenn du noch nicht mit dem Geist Gottes erfüllt bist, dann will ich dich ermutigen, streck dich aus und sag, Geist Gottes, komm, ich möchte dich erleben. Und dann werden wir in unserem Alltag erleben, wie die Kraft des Evangeliums Wirklichkeit wird. Und dann ist unser Leben nicht mehr langweilig und unser Christsein nicht mehr einfach nur ein Ausführen von frommen, traditionellen Ritualen, sondern es wird dann echt und Jesus wird echt. Und das ist so mein Herz, danach sehne ich mich so sehr. Und ich habe eine Frage an dich, beziehungsweise an euch. Wer von euch möchte Erweckung beziehungsweise Aufbruch in seinem Leben sehen und in seinem Umfeld? Come on, das sind so, yes, es ist so stark, komm. Wenn du das möchtest, wenn du sagst, ich möchte einen Aufbruch erleben, ich möchte Erweckung erleben in meinem Leben, dann ist es wichtig, dass du bei dir anfängst. So, Aufbruch und Erweckung fängt auf deinen Knien an. Das fängt nicht beim Pastor Tommy an, sondern es fängt bei dir an. Und du musst sagen, Gott, ich möchte mein Leben ganz neu nochmal zu 100% dir geben und ich möchte für dich leben. Und wisst ihr, dann ist es Gottes Gnade, die uns reinwäscht und uns ausrüstet zum Dienst, die uns ausrüstet für unseren Alltag. Das ist Gottes Gnade dann. Das tust nicht du, es ist Gottes Gnade. Aber es braucht dich, dass du die Entscheidung triffst und sagst, yes, Jesus, mit dir möchte ich geben, mit dir möchte ich mein ganzes Leben leben und für dich möchte ich leben. Und wisst ihr, das wird einen Impact haben auf deinen Dienst, den du tust in der Gemeinde und somit auch auf das Reich Gottes. Und es wird aber auch einen Impact haben auf dein persönliches Leben. Und dann wird es real und ernst, weil das bedeutet, dein Alltag wird sich verändern. Und wir fangen an, das geistliche Leben nicht zu separieren, sondern das geistliche Leben hat einen Impact auf meine ganzen Lebensbereiche. Es hat einen Impact auf meine Ehe, auf meine Familie, auf meine Arbeit, auf meine Finanzen, auf meine Zeit. Und das ist das, was dann eigentlich Aufbruch bedeutet, weil es einen Impact hat auf mein ganzes Leben und nicht nur auf sonntags im Gottesdienst oder freitags in der Jugend. Und das ist mein Gebet für heute Morgen. Es ist wirklich mein Gebet, dass Gott so starke Begegnungen, Momente der Begegnung schenkt, dass wir neu aufwachen, dass wir erkennen, was er für uns bereithält und dass wir dann den Mut haben, unser Leben wirklich aktiv zu gestalten. Das ist auch das Thema von heute Morgen, gestalte dein Leben, dass wir den Mut haben, unser Leben aktiv zu gestalten und das dann auch im Alltag umzusetzen. Weil wisst ihr, wenn wir Dinge hier vielleicht auch im Gottesdienst erleben, wenn wir starke Gottesmomente haben, wo Gott zu uns spricht, wo er uns Dinge offenbart, wo wir, der Heilige Geist sagt, hey Silas, da und da, da sollst du vielleicht dran arbeiten. Und wir tun nichts und wir gestalten nicht, wir werden nicht aktiv, dann ist es senseless. So, dann, es bringt uns nichts, weil es im Alltag nicht den Impact hat. Und dann werden wir auch nicht die Dinge sehen, die Gott uns verheißen hat. So die Ermutigung für dich, Aufbruch, Erweckung hat einen Einfluss auf all deine Lebensbereiche. Und das ist mein Herz für heute Morgen. Wir werden sehr praktisch werden. So, wir werden uns Tools angucken, wie kann ich das wirklich im Alltag umsetzen, weil mir das so wichtig geworden ist. Und ich kenne es aus meinem Leben, dass ich Momente habe, wo ich sage, wo Gott mir so stark begegnet im Gottesdienst, in meiner stillen Zeit. Und dann schaffe ich es manchmal aber nicht, es in meinen Alltag umzusetzen. Und mir ist es so wichtig, dass wir heute Morgen das ganz praktisch anschauen. Und wir werden Momente haben und es ist auch wichtig, dass wir wirklich Evangelium klar predigen. Aber es braucht auch die Tools, dass du das wirklich in deinem Alltag umsetzt. Weil wir sind so vielen Dingen ausgesetzt. Wenn du deine Arbeit, vielleicht gehst du arbeiten, vielleicht bist du zu Hause und bei den Kindern, du hast so viele Dinge, die auf dich einströmen und du musst es irgendwie hinbekommen, dass du dein Christsein und das, was wirklich wichtig ist, Zeit mit Gott zu verbringen, im Gebet zu sein, das musst du vereinbaren können mit dem, was du sonst noch in deinem Leben so alles tun musst. Weil wir haben Verpflichtungen und es ist wichtig, dass wir das lernen und unser Leben aktiv gestalten. Weil wenn wir es nicht tun, dann werden wir einfach dahin leben und es wird nie was wirklich in unserem Leben passieren. Und es wird auch wahrscheinlich ziemlich langweilig sein. So, das wollen wir uns anschauen. Ganz praktisch. Wie kann ich mein Leben im Alltag gestalten und wie kann ich die Momente von Aufbrüchen und die Momente, wo Gott zu mir spricht, wie kann ich das in meinem Leben umsetzen? Und zu Beginn schauen wir uns kurz Paulus an. Paulus, einer, Marita hat es vorhin auch kurz erwähnt, einer der krassesten Persönlichkeiten in der Bibel, so die wir finden. Paulus hat das Christentum so stark geprägt, wie kein anderer Mensch natürlich außer Jesus. Aber Paulus hatte so einen Impact, beziehungsweise hat immer noch einen Impact auf unser Leben heute. So die ganzen viele Briefe, die wir im Neuen Testament lesen, hat Paulus verfasst. Und das Krasse ist eigentlich, Paulus war einst ein eifriger Pharisäer und größter Feind der christlichen Gemeinde. Er hatte Christen nachgiebig verfolgt. Und ihr könnt es gerne lesen, ich habe keine Zeit, jetzt darauf einzugehen, aber in Apostelgeschichte 8, da lest ihr die Geschichte von Paulus, wie er die Christen verfolgt hat und wie er dann auch diesen Saulus-Paulus-Moment, wie wir so schön sagen, hatte, weil Paulus hieß nicht schon immer Paulus, er hieß davor Saulus. Und er hatte diesen Saulus-Paulus-Moment, das steht dann in Apostelgeschichte 9, ihr könnt es gerne im Selbststudium daheim durchlesen und da ein bisschen nachforschen. Und er begegnet Jesus und nimmt ihn, beziehungsweise Jesus begegnet ihm eigentlich, weil Jesus offenbart sich ihm auf übernatürliche Weise und er nimmt ihn als seinen Erlöser an. Und was passiert dann? Paulus, beziehungsweise Saulus, wird zum einflussreichsten Apostel und erlebt viele Zeichen und Wunder und erlebt wirklich die Kraft des Evangeliums, das ist das, was Paulus dann erlebt. Und er ist es dann auch, der die vielen Briefe an die verschiedenen Gemeinden schreibt und die auch heute, finde ich, so krass einen Einfluss haben auf unser Leben, wo wir so viel lernen können. Hey, was Paulus manchmal für Wahrheiten raus, eigentlich immer für Wahrheiten raushaut, die so lebensrelevant sind, das hat so einen großen Einfluss auch noch auf mich heute, weil es ja auch das Wort Gottes ist und sein Wort ist lebendig. Und Paulus hat eben diese viele Briefe an die Gemeinden geschrieben. Und wir lesen den Vers, auf den heute auch die Predigt aufbaut, 1. Korinther 15, Vers 10. Da schreibt Paulus, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Und ich habe mich gefragt, woher kommt diese Aussage von Paulus? Wie kommt er dazu, das so zu formulieren? Und ich habe es vorhin kurz angesprochen, als er noch Saulus war, also als er Christen verfolgt hat, hat Saulus bzw. Paulus ein sündhaftes Leben geführt. Er wäre verloren gewesen, weil er Jesus nicht in seinem Leben hatte. Er hat ihn nicht angenommen als sein Heiler und als sein Erlöser. Und dann kommt der Moment, wo Jesus ihm ja übernatürlich, auf übernatürliche Weise begegnet. Ihr könnt es gerne nochmal nachlesen, wie das passiert. Es ist echt gewaltig. Und Saulus entscheidet sich dann, Jesus anzunehmen und wird zu Paulus. Und alles, was danach geschieht, so alles, was dann kommt, beruht auf diesem einen Moment, in dem Gott gnädig war und sich Paulus offenbart hat. Und daher auch die Aussage von Paulus, aus Gottes Gnade allein. So, es beruht auf diesem Gnadenmoment, weil Jesus sich ihm offenbart hat, dass er überhaupt Menschen lehren konnte, dass er überhaupt diese Zeichen und Wunder erlebt hat, dass er überhaupt so viel getan hat fürs Reich Gottes, beruht auf diesem einen Gnadenmoment. Und das Interessante ist dann, wisst ihr, Paulus wird nicht stolz, sondern Paulus hatte so viel mit Gott erlebt, so viel krasse Dinge, so viel Zeichen und Wunder und zugleich war er so zutiefst demütig. Das lesen wir in dem Vers. Was für eine krasse Demut drückt sich da aus in den Worten, die er da niederschreibt. Und trotzdem war es Paulus seine Entscheidung, nach der Begegnung Jesus anzunehmen. Wir denken immer, ja, hätte er nicht anders können. Er hätte schon anders können. Es war seine Entscheidung zu sagen, Jesus, ich nehme dich an. Okay, wenn sich Jesus so krass offenbart, dann kannst du wahrscheinlich gar nicht anders. Aber es war Paulus seine Entscheidung, nach der Begegnung Jesus anzunehmen und darauf folgend ein hingegebenes Leben zu führen, das von Gottes Gnade bestimmt war. Und was wir eigentlich aus dieser Bibelstelle mitnehmen können, sind zwei Dinge, die wir sehen. Wir sehen einmal Gottes Gnade und auf der anderen Seite sehen wir die Entscheidung von Paulus, tätig zu werden. Indem wir hier lesen, er hat viel mehr gearbeitet als all die anderen Apostel. Also er vergleicht sich hier mit den anderen Aposteln und sagt, ich habe viel mehr getan als sie alle. So, es braucht einerseits Gottes Gnade und auf der anderen Seite braucht es das Tätigwerden von Paulus. Und in unserem Leben braucht es auch zwei Dinge. Wir brauchen Gottes Gnade, weil ohne Gottes Gnade können wir nichts tun. So. Du kannst noch so viel dich entscheiden und noch so viel planen und keine Ahnung was. Aber wenn du Gottes Gnade nicht in deinem Leben hättest, dann wäre das alles vergebens. Es braucht einerseits Gottes Gnade und andererseits braucht es deine Entscheidung, tätig zu werden. Also aktiv dein Leben zu gestalten. Und der zweite Teil liegt in deinem Verantwortungsbereich. Der erste Teil Gottes Gnade ist nicht deine Verantwortung. So, du kannst es nicht beeinflussen. Gottes Gnade ist da. So, sie ist da für dich. Aber der zweite Teil, zu sagen, ich werde tätig, ich entscheide mich immer wieder neu, vielleicht das braucht es auch immer wieder. Das ist nicht eine Entscheidung, die ist maßgeblich, wenn du sagst, Jesus, ich gebe dir mein Leben, weil du dann errettet bist. Aber es braucht immer wieder diese Entscheidung, zu sagen, ich will tätig werden. Und das liegt in deinem Verantwortungsbereich. Das ist nicht Gottes Sache, das ist deine Sache. Und so möchte ich uns da ein bisschen ermutigen und das bringt mich auch zu unserem ersten Punkt heute Morgen, den wir uns anschauen. Du bist für dein Leben verantwortlich. Yes, wir gehen zurück an den Anfang der Bibel, zu den ersten Menschen, Adam und Eva. Und da lesen wir in 1. Mose, oh ja, nicht 1. Korinther 15, 10, sondern 1. Mose 2, Vers 15, Entschuldigung für den Fehler. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. So Gott übertrug Adam und Eva die Verantwortung über den Garten. Adam und Eva, wie wir hier lesen, sollten den Garten bebauen und bewahren. In anderen Übersetzungen können wir auch lesen, schützen und gestalten. So, das war die Aufgabe von Adam und Eva. Also es war ihnen überlassen. So Gott hat nicht irgendwie... Jeden Tag kam da so eine Steinplatte aus dem Boden und dann stand da drauf, heute müsst ihr das und das und das tun. Sondern Gott hat gesagt, es ist deine Verantwortung, es ist euer Garten. Bepflanzt und bebaut ihn, mach was draus. Das war die Aufgabe und die Verantwortung von Adam und Eva. Und so ist es auch in unserem Leben. Gott gibt dir einen Verantwortungsbereich. Gott setzt dich in ein Umfeld hinein, dort wo du bist. Gott hat dich hineingesetzt und es ist deine Verantwortung, es ist dein Garten, es ist deine Aufgabe zu pflanzen und bebauen. So, das beinhaltet, du musst aktiv werden. Wenn du nicht aktiv wirst, dann wird auch nichts passieren so. Wenn du den Samen nicht säst, dann wird auch nichts hervorgehen. Und es fordert heraus, aber es ist gut, weil du und ich, wir sind für unser Leben verantwortlich. Gottes Gnade ist da, aber es braucht unsere Entscheidung, es braucht unseren Step zu gehen. Und da sind wir herausgefordert und es ist manchmal echt eine Challenge, weil wir oftmals es einfacher ist, irgendwie zu sagen, das ist nicht meine Verantwortung. Aber es ist deine Verantwortung. Und Gott hat dir die Verantwortung gegeben, weil du ein Mensch bist mit Verstand. Okay? Okay. Wenn wir weiterlesen in der Stelle, 1. Mose 2, und dann die Verse weiterlesen, dann sehen wir auch, dass Gott sagt, ihr dürft alles tun, nur nicht von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, also nicht von dem Baum, sondern die Früchte vom Baum natürlich, Rinde essen wäre jetzt nicht so schön. Also Baum der Erkenntnis, ihr dürft nur nicht von dem einen Baum essen. Ihr dürft alles andere tun, ihr dürft alle anderen Früchte essen, nur nicht das. Und die meisten von euch, die wissen, wie es ausgeht, die Schlange, Satan, verführt Eva, sie isst von der Frucht und reicht sie auch Adam und auch er isst von der Frucht. Und dann lesen wir, heißt es dann im Wort, heißt es abends, als es kühl wird, hörten Adam und Eva Gott im Garten, nicht schlimm, ist voll der epische Moment. Sie ja dann gemerkt, dass sie nackt sind, blöd gelaufen. Und dann sind sie in dem Garten und abends wird es kühl und dann hören sie Gott im Garten umhergehen. Und dann wird es richtig kurios. 1. Mose 3, Vers 11 bis 13. Okay. Adam hat gemerkt, er ist nackt, Adam und Eva. Und Gott, natürlich wusste er es. Und Gott kommt in den Garten und fragt Adam, hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Und was macht Adam? Die Frau, antwortete Adam, die du mir zur Seite gegabst, gab mir die Frucht und deshalb habe ich davon gegessen. Okay, da fragte Gott, der Herr, die Frau, was hast du da getan? Und was macht Eva? Die Schlange verleitete mich dazu, antwortet sie. Deshalb aß ich von der Frucht. Und ich war so, what? Wir Menschen sind so gut darin, unsere Verantwortung auf andere zu schieben. Es ist so krass, wenn wir die Stelle lesen, Adam schiebt die Verantwortung auf Eva. So Gott fragt, was ist los bei dir? Wieso hast du von der Frucht gegessen? Ich habe dir gesagt, du darfst es nicht tun. Und was macht Adam? Er sagt, ja, meine Frau ist schuld. Ist, glaube ich, auch ein bisschen immer einfach im Leben, die Schuld auf die Frau zu schieben, wenn was nicht so läuft, wie es laufen sollte. Und dann wird es noch besser, als Gott Eva fragt, sagt Eva, ist nicht meine Verantwortung, so die Schlange ist schuld. Die Schlange hat mich verführt und die Schlange hatte dann keine Ausrede mehr, weil es war ja niemand da, der noch schuld sein könnte. Okay, und ich weiß, es ist in meinem Leben auch oft so. Ich bin ja jetzt seit anderthalb Jahren verheiratet. Meine Frau kocht gut. Und das ist auch ein bisschen manchmal ein Problem für meinen Bauch. So, wer mich beobachtet hat, ich bin eher nach vorne gewachsen und in die Seite, seit ich verheiratet bin. Und es ist so einfach zu sagen, ja, meine Frau ist schuld, sie kocht halt so gut. Okay? Es ist so einfach zu sagen, ach Schatzi, hättest du mal gesünder gekocht, dann wäre ich vielleicht jetzt auch nicht so ganz auseinandergegangen, wie ich jetzt bin. So ist es einfach, die Verantwortung auf jemand anderen zu schieben. Aber es ist nicht einfach zu sagen, okay, es ist meine Verantwortung. Okay, und das Gleiche kannst du auf alle möglichen Lebensbereiche beziehen. Dein geistliches Leben, dein Glauben. Unser Pastor ist nicht dafür verantwortlich. Er kann zwar positiv dazu beitragen, indem er uns guten Input gibt, aber im Endeffekt bist du für deinen Glauben verantwortlich und für dein geistliches Leben. Gleiches mit deiner, vielleicht spielst du Gitarre, so wie ich, oder Klavier. Zumindest ich versuch's zumindest, Gitarre zu spielen. Auf jeden Fall, vielleicht spielst du das und du nimmst vielleicht Musikunterricht, ich weiß es nicht, hast einen Musiklehrer. Du musst dir bewusst sein, dein Musiklehrer ist nicht verantwortlich dafür, dass du gut Gitarre spielst. Er kann dazu beitragen, positiv. Wir sind immer, das ist das gleiche Schema immer und immer wieder. Er kann positiv dazu beitragen, aber du bist schlussendlich verantwortlich dafür, dass du übst und lernst und dass du dein Instrument beherrschst. Und wenn du es nicht tust, kannst du nicht sagen, ah, mein Musiklehrer war halt schlecht. So, das funktioniert nicht. So. Und das Gleiche ist auch im Gemeindeleben. So, wir sind so oft so gut daran, dass wir sagen, unsere Gemeinde, da läuft es nicht so und keine Ahnung, unser Pastor oder weiß was ich. So, nein, es fängt bei dir an und es ist dein Verantwortungsbereich. Und deswegen musst du aktiv Schritte gehen und nicht dein Pastor oder dein Musiklehrer oder deine Ehefrau. Gell, Schatz? Wir müssen lernen, wir sind für unser Leben verantwortlich. Und jetzt sag mal zu deinem Nachbar, du bist für dein Leben verantwortlich. Ja, es geht ein bisschen lauter. Okay, ich sehe hinten Oma, meine Großmutti, da tut es wahrscheinlich gut, wenn dein Kind neben dir sitzt, mal zu sagen, du bist für dein Leben verantwortlich. Oder wenn deine Ehefrau neben dir sitzt oder dein Ehemann, dann tut es auch mal sehr gut, zu sagen, du bist für dein Leben verantwortlich. Okay, es ist unsere Verantwortung, unser Leben immer wieder in den verschiedenen Lebensbereichen zu reflektieren und uns zu fragen, wohin wollen wir und was möchten wir erleben? Das sind die Eingangsfragen, die ich euch vorher gestellt habe. Was möchtest du sehen? Also nicht säen, sondern sehen. Was möchtest du in deinem Leben sehen? Und wo möchtest du Gott auch mehr Raum geben? Was möchtest du erleben? Und dann musst du dir überlegen, okay, wie kann ich mein Leben vielleicht auch aktiv gestalten? Wie kann ich in den verschiedenen Lebensbereichen, und ich spreche da nicht nur jetzt von dem Geistlichen und vom Glauben, ich spreche da auch von den alltäglichen Dingen, ich spreche da von deiner Ehe, ich spreche von deiner Arbeit, von deinem Geld, da wird's aktiv. So, darum geht's schlussendlich. Wenn wir in unserem Glaubensleben hier am Sonntag unsere Hände heben und Gott preisen, das ist schön und gut, aber wenn es sich nicht in unserem Alltag widerspiegelt, so, dann bringt es nichts. Okay? So, wir müssen uns überlegen, wie sieht unser Leben aus und wie kann ich es aktiv gestalten? Und ich habe euch was mitgebracht, ich ein bisschen geschaut. In der Bibel gibt es verschiedene Stellen, wo Jesus uns motiviert, in gewissen Bereichen auf gewisse Art und Weise zu handeln. Und auch in der Psychologie gibt es Ansätze, wo es darum geht, okay, was für Lebensbereiche gibt es? So, wenn du dein Leben dir anschaust, okay, was gibt es? Es gibt dein Glaube, es gibt deine Beziehung, Familie und so, Ehe. Und was können wir tun, damit wir, sozusagen die Psychologie sagt, unsere innere Mitte finden, glücklich werden? Und was können wir tun, dass wir Frieden finden. Und auch in der Bibel gibt es so viele Bibelstellen, wo Gott uns verschiedene Bereiche in unserem Leben anspricht. Und ich habe euch zwei Beispiele mitgebracht. Ich kann nicht für jeden Bereich eingehen, weil es zeitlich einfach nicht möglich ist. Ein Beispiel, Bereich Beziehung in Kolosser 3. Also du kannst es gerne zu Hause nachlesen. Ich gehe jetzt nicht drauf ein. Kolosser 3, ab Vers 18 geht es um Familie. In 1. Korinther 7 geht es um die Ehe. Es gehört zu Bereich Beziehungen sozusagen. Dann gibt es den Bereich Ressourcen. In 1. Timotheus 6, ab Vers 17 oder auch Matthäus 6, Vers 19, das war mein Predigttext von letztem Jahr, da geht es um Umgang mit Geld und Besitz. Also das kannst du dann zuordnen zu Finanzen und beziehungsweise zu Ressourcen. Und im Neuen Testament finden wir so viele Stellen, wo Jesus uns in unserem alltäglichen Leben Ratschläge gibt, wo er sagt, hey, schau dir das mal an und dann handle so. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir unser Leben detailliert anschauen. Dass wir nicht einfach dahin leben und vor uns hin vegetieren, sondern dass wir wirklich fragen, okay, Gott, zeig du mir, wo in meinen Beziehungen, wo kann ich da Schritte gehen? Zeig du mir in meinen Ressourcen, Finanzen und meiner Zeit, wie kann ich damit umgehen, dass es gut wird? So, Heiliger Geist, ich lade dich ein, zeig du mir, gib du mir Visionen für bestimmte Lebensbereiche. Und aus diesem Ganzen kann man 5 Lebensbereiche sozusagen formulieren, beziehungsweise 5 Lebensbereiche, die dein Leben ausmachen. Und da gehen wir jetzt kurz drauf ein. Also du hast einmal den Glauben. Der Glaube, der betrifft dann natürlich dein Glauben und deine Beziehung zu Gott. Also auch alles Geistliche, was damit reinfällt, deine Geistesgaben. Boah, streck dich da noch aus, Geistesgaben. Das ist das Beste. Streck dich nach den Geistesgaben aus und frag den Heiligen Geist, hey, gib mir mehr davon. Okay, dann 2. Bereich, Beziehung. Darin zählt deine Freunde, deine Familie, deine Ehe oder Partnerschaft. Und dann hast du den dritten Bereich, deine Gesundheit, also körperliche Gesundheit, Ernährung und Fitness. Und diese Stellen findest du überall im Neuen Testament. Es gibt immer wieder Stellen, wo Jesus auf Glaube eingeht, auf Beziehung, auf deine Arbeit, wie wir in unserer Arbeit, es gibt viele Stellen, wo auch Jesus sagt, du Sklave, natürlich kannst du das jetzt vielleicht ersetzen mit Mitarbeiter, dass du deinem Chef bzw. deinem Herrscher Folge leisten sollst und gute Arbeit tun sollst. Kannst du beziehen auf deine Arbeit. Genau. Und dann hast du die Ressourcen, deine zeitlichen und finanziellen Ressourcen, aber auch deine Talente und Gaben. Und dann hast du den fünften Lebensbereich, das ist dann deine Arbeit bzw. deine Tätigkeit allgemein. Also vielleicht bist du auch zu Hause und passt auf die Kinder auf. Dann kannst du das auch unter diesen Bereich laufen lassen. Also ich habe euch jetzt mal 5 Lebensbereiche mitgebracht, die euer Leben ausmachen. Du kannst da gerne auch vielleicht noch einen Lebensbereich hinzufügen, wenn dir da was kommt. Genau, aber dann fange an, diese Lebensbereiche zu reflektieren und dich einzuschätzen. Denk mal drüber nach in deinem Glauben. Wo stehe ich gerade? Wie ist meine Beziehung zu Gott? Kannst du mal eine Skala von, keine Ahnung, 1 bis 10 oder 1 bis 6 und dann stuf dich mal ein und sag, wie empfinde ich denn gerade meine Beziehung zu Gott? Okay, dann geh in den nächsten Lebensbereich und frag dich, wie läuft gerade meine Ehe so? Dann wird's ernst. Und stuf dich ein und sag, hey, wie stehe ich da? Wie steht's mit meiner Gesundheit? Wie geht's mir gerade? Habe ich eine Wampe vor mir hängen oder bin ich gerade ganz schön sportlich unterwegs? Nein, das ist ein Thema, hier wird es praktisch. Merkt ihr was? Wir werden wirklich praktisch heute Morgen, wo wir in unserem Alltag die einzelnen Bereiche anschauen. Und wisst ihr, es hilft uns, wenn wir diese Bereiche immer wieder reflektieren und auch entsprechende Schritte gehen und dann sagen, okay, in dem Bereich, da möchte ich jetzt aktiv was tun, da möchte ich mein Leben wirklich aktiv gestalten und was verändern. Okay, und wir kommen zum zweiten Punkt. Deine Ziele bestimmen den Kurs deines Lebens. Und wenn wir in die Bibel schauen, Paulus hatte ein Ziel, das er verfolgt hat. Zuerst in die eine Richtung, ganz negativ. So, er wollte alle Christen am besten gleich umbringen, die Jesus wirklich nachfolgen. Also einmal in das eine Extrem ganz negativ und dann aber in die andere Richtung nach dem Saulus-Paulus-Moment in die positive Richtung. Weil sein Ziel war, Menschen für Jesus zu gewinnen. Das ist ein eindeutiges Ziel, so, das Paulus hatte. Und wir lesen auch in Timotheus, und das finde ich so spannend, wo Paulus Timotheus unterweist, in 2. Timotheus 3, Vers 10, wo er sagt, aber du hast dich an das gehalten, was ich gelehrt habe, Timotheus, und hast dir die Art, wie ich lebe und meine Ziele zu eigen gemacht. Also wir sehen, es ist ein biblisches Prinzip, sich Ziele zu setzen. Paulus hat sich Ziele gesetzt, sein Ziel war, wenn du weiterliest im Timotheusbrief, da heißt es auch eben, ein Ziel war, ich habe das Ziel vor Augen, stets vor Augen, beziehungsweise es ist nochmal eine andere Stelle, ich habe das Ziel stets vor Augen, wenn ich den Wettlauf laufe, ich weiß, mein Ziel ist in der Ewigkeit zu sein, so in der Ewigkeit bei Gott zu sein, das ist ein Ziel. So, es ist ein biblisches Prinzip, sich zu überlegen, was möchte ich überhaupt in meinem Leben, wohin möchte ich und was möchte auch Gott tun. So, deswegen überleg dir, was sind deine Ziele in deinem Leben. Weil wisst ihr, wenn wir uns kein Ziel setzen, dann werden wir dort auch nicht ankommen. Meistens ist es auch so, wenn du keine Ziele in deinem Leben hast, dann haben sie andere für dich. Und dann lebst du nicht, sondern du wirst gelebt. Und dann tust du immer nur das, was andere wollen und was andere vielleicht da kommen. Kannst du mal da noch helfen und da noch, ist ja alles schön und gut, aber wenn du keine Ziele hast, dann wirst du dort auch nicht ankommen. Und deswegen, ich will dich ermutigen, schau dir deine Lebensbereiche an und mach dir bewusst, wo es hingehen soll. Wisst ihr, im Bereich Gesundheit zum Beispiel ganz spezifisch, körperliche Gesundheit, Fitness, da sind wir meistens noch gut drin, Ziele zu setzen. Also wir sagen, boah, ich muss jetzt echt was für meinen Körper tun, ich sollte mich mal wieder ein bisschen sportlich aktivieren. Okay, ich gehe 3-mal ins Fitness zum Beispiel oder 3-mal in der Woche in den Garten und ein bisschen Wurzeln rausmachen und Unkraut und so. So, wir sind gut darin, Ziele zu setzen in unserer Gesundheit. Aber im Glaubensleben auf geistlicher Ebene hört es meistens schon auf. Meistens denken wir gar nicht darüber nach, was möchte ich denn überhaupt in meinem Glauben erreichen? Wo möchte Gott mir vielleicht noch mehr geben? Wo möchte er mir Vision geben? So, wir denken da oft gar nicht drüber nach, weil wir so sagen, ja, der Geist des Herrn wird es schon richten. Der Geist des Herrn wird es richten, ja. Aber es braucht dich, es ist deine Verantwortung zu sagen, okay, Gott, wo? Wo gibst du mir Vision? Wo soll ich aktiv werden? Wo soll ich aktiv in meiner Gemeinde werden, in meiner Ortsgemeinde? Wo legst du mir vielleicht einen Dienst auf Herz? Frag den Heiligen Geist, er wird es dir offenbaren. Und dann setz es als dein Ziel. Und fang an, auch in deinem Glaubensleben dir Ziele zu setzen. Okay, wisst ihr, ein Wunsch ist noch lange kein Ziel. Beispiel, mehr Bibel lesen. Im Alltag manchmal ziemlich schwierig, wenn du in der Arbeit, auf der Arbeit viel Stress hast. Du hast vielleicht noch Kinder, Familie, du hast vielleicht ein Haus, was Pflege braucht außenrum. So, und dein Wunsch ist es eigentlich so, ich möchte mehr Bibel lesen. Wenn du dir das aber vornimmst und sagst, ich möchte mehr Bibel lesen, du es aber nicht umsetzt in deinen Alltag und dir auch nicht umsetzt, wie könnte das denn aktiv in meinem Alltag aussehen? Dann bleibt es ein Wunsch und dann ist es kein Ziel. Sondern es ist ein Wunsch von dir, dass du sagst, du möchtest irgendwas tun. Und das ist auch im Bereich Gesundheit so. Ich habe den Wunsch seit einem Jahr, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte eigentlich wieder ein bisschen runter mit meinen Kilos und ein bisschen abnehmen und ein bisschen mehr auf meine Gesundheit achten. Und das sage ich ungefähr seit einem Jahr, anderthalb Jahren. Okay, es ist ein Wunsch, aber es ist kein Ziel. Und deswegen ist bisher auch nichts passiert, wie man sehen kann. Okay, wir müssen anfangen, dass unsere Wünsche, das, was du in deinem Herzen hast, und das, ich glaube auch, dass es der Heilige Geist ist, der dir da Dinge in den verschiedenen Lebensbereichen aufs Herz legt, dass er dir sagt, Silas, guck mal, da sollst du, wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Das ist meine Verantwortung, wie ich mit meinem Körper umgehe, was ich mit meinem Körper mache. Und ich glaube, dass der Heilige Geist dir da auch Dinge aufs Herz legt. Aber wenn du das wahrnimmst und es ist nur ein Wunsch, dann wird es meistens nicht umsetzen. So. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Ziele sauber formulieren. Und jetzt wird es richtig praktisch. Ich habe das auch aus meinem Studium. Ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert und ich fand das so gut. Deswegen habe ich es euch mitgebracht. Formuliere deine Ziele smart. Okay? Smart kannst du dir merken, entweder mit der Automarke von Mercedes. Oder du bist ganz schön klug, wenn du dir gute Ziele setzt. Also smart, merkst du dir so. Was das meint, S steht für spezifisch. Was soll erreicht werden? So, werdet ihr darüber bewusst, was ist der Sollzustand? Okay, dann haben wir M, messbar. Wie kann ich es messen? Es muss eine Kennzahl haben. Unsere Ingenieure hier haben wir ein paar. So, es ist immer wichtig, dass du Kennzahlen hast für gewisse Dinge auch in der Wirtschaft, in der Betriebswirtschaftslehre, du musst deinen Erfolg messen können. So, wenn wir im unternehmerischen Sinn denken, es gibt verschiedene KPIs, also Key Performance Indexes nennt man das. Das sind dann sozusagen Kennzahlen, wo du messen kannst, habe ich das auch wirklich erreicht, was ich mir vorgenommen habe. Ganz plump gesagt jetzt zum Beispiel bezogen auf den Gewinn oder auf den Umsatz, da hast du gewisse Kennzahlen und da kannst du dran ablesen, okay, habe ich es wirklich erreicht oder nicht. So, wie kann ich es messen? Ein Ziel muss messbar sein. Dann A, attraktiv, motivierend. Das soll motivierend sein. Steck dir das Ziel so, dass du dann sagst, wow, wenn ich das erreicht habe, dann ist es richtig gut. So wie bei mir zum Beispiel, wenn ich sage, wow, wenn ich das erreicht habe, wenn ich mein Wohlfühlgewicht habe, dann ist cool. So, dass es dich motiviert und dass es auch ein bisschen außerhalb von deiner Komfortzone ist, was du dir vornimmst, okay? Dann haben wir R, das steht für realistisch. Realistisch, das beschreibt den Zustand, wie du mit deinen, also das, was dir zur Verfügung steht, die Ressourcen, die du hast, dass es auch wirklich umsetzbar ist. Also dein Ziel muss realistisch sein. Frag dich auch, kann ich es wirklich erreichen? Und dann T für terminiert, Ziele benötigen einen Zeitbezug. So, setz dir einen Zeitbezug so. Sag 6 Monate, ein Jahr, wie auch immer, je nachdem, was du dir vornimmst. Und ich will euch das kurz an einem Beispiel, wir gehen das kurz an einem Beispiel durch. Wie ich vorher gesagt habe, ein Wunsch, ich will abnehmen, das ist ein Wunsch, das ist kein Ziel. Wenn ich aber sage, in den nächsten 6 Monaten möchte ich 5 Kilo abnehmen, damit ich wieder mich wohlfühle, dann ist es ein formuliertes Ziel, woraus ich auch dann schließen kann, meine Action Steps zum Beispiel. Weil dann ist es spezifisch, weil ich gesagt habe, 5 Kilo, mein Wohlfühlgewicht liegt bei, keine Ahnung, 75 Kilo, 80 Kilo, weiß nicht, wo da deins ist. Das ist spezifisch. Es ist messbar, weil ich kann jeden Morgen auf die Waage stehen und gucken, ein Kilo hochgegangen oder ein Kilo runtergegangen. Dann ist es attraktiv, weil ich mich, wenn ich das Ziel erreicht habe, dann fühle ich mich wieder wohl in meinem Körper. Dann ist es realistisch. Unrealistisch wäre es, wenn du sagst, ich möchte 5 Kilo in einer Woche abnehmen. So, das ist einfach unrealistisch. Setz dir realistische Ziele, dass du es auch wirklich erreichen kannst. Und terminiert ist es, weil 6 Monate, ich setze mir einen Zeitrahmen und sage, innerhalb von den 6 Monaten möchte ich das erreichen. Okay, und dann hast du ein Ziel formuliert, wo du schon weißt, wo du hin willst. Du hast ein Ziel formuliert, wo du weißt, das sind meine Action Steps, das und das muss ich tun, damit ich mein Ziel erreiche. Und ich habe das jetzt an einem ganz alltäglichen Beispiel gemacht, ganz unchristlich, ganz ungeistlich. Aber du kannst es auf dein geistliches Leben genauso beziehen. So frag Gott, wo hast du Vision für mich in meinem Leben? Wo berufst du mich hinein? Wo soll ich vielleicht in den Dienst gehen? Und dann überleg dir, was muss ich tun? Was sind die Steps, damit ich das erreiche? Wenn Gott dir aufs Herz legt, du sollst Lobpreisleiter werden, dann wäre das vielleicht ein Wunsch, den du in dir hast. Wenn du aber nicht Gitarre übst, dann mach's lieber nicht. So, also dann musst du diese Steps auch gehen und sagen, okay Gott, du hast mir das jetzt aufs Herz gelegt und ich tue jetzt meinen Teil. Es ist deine Verantwortung, diese Schritte zu gehen und zum Beispiel dann Gitarrenunterricht zu nehmen oder weiß was ich. So, wir sehen, da ist ein Prinzip dahinter, was funktioniert und was gut ist. Auch Beispiel stille Zeit. Wenn du noch nie Bibel gelesen hast, so, wenn du immer nur Bibel liest, wenn du hier bist, die Verse, die wir hier schön an die Wand schmeißen, wenn du es noch nie gemacht hast, dann fang nicht an und sag, ich lese jetzt jeden Tag 2 Stunden Bibel. So, dann fang an und setz dir kleine Ziele und sag, jeden Tag 10 Minuten. Okay, dann mach das. Und wenn du es erreicht hast, dann geh weiter. Sag, 3/4 Stunde, Stunde am Tag, 2 Stunden, 3, 4. Wer liest 4 Stunden Bibel? Keiner, okay. Nein, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und es ist wirklich sehr praktisch und ich weiß das. Aber ich habe das gemerkt in meinem Leben, dass mir das enorm hilft. Wenn ich sage, ich möchte Gott besser kennenlernen, muss ich Zeit mit ihm verbringen. Und wenn ich mir das nicht einplan in meinem Alltag und ich sage, ich fange morgens um 6.30 Uhr an zu arbeiten und stehe um 6.25 Uhr auf und mache mir noch einen Kaffee und bin gerade im Homeoffice, ja, dann werde ich Gott auch nicht besser kennenlernen. Ich muss mir das einplanen und sagen, ich stehe um 5.30 Uhr auf, nehme mir eine Stunde Zeit fürs Gebet, für die stille Zeit, lese im Wort Gottes und frage ihn, Heiliger Geist, was möchtest du heute tun? Und dann wird es richtig, richtig, richtig gut werden. Okay, und dann fängt es auch an, dass diese Dinge zu deiner Gewohnheit werden. Wenn du dir vornimmst, 10 Minuten jeden Tag Bibel lesen, morgens von 7 Uhr bis 7.10 Uhr, dann machst du das und dann wird es irgendwann zur Gewohnheit. Und du gewöhnst dir das an, dass du sagst, okay, es ist für mich das Allernormalste, dass ich Zeit mit meinem Gott verbringe, mit dem ich Beziehung habe. Und dann wirst du auch merken, wie du in deinem Glaubensleben, in deinem geistlichen Leben wachsen wirst. Dann wirst du Schritte automatisch gehen. Und dann wird die Gnade Gottes, das ist das, was Paulus da auch gesagt hat, wird dann zum Zug kommen. Weil Gottes Gnade ist es dann, dass du die Geistesgaben beispielsweise entdeckst, dass du entdeckst, was der Geist Gottes für dich alles bereit hat. Das ist dann die Gnade Gottes. Es ist aber nicht die Gnade Gottes, dass du deinen Hintern hochkriegst und Zeit mit Gott verbringst, okay? So, deswegen, das ist unsere Aufgabe, unsere Verantwortung zu sagen, das mache ich. Und danach, wenn du das dir gesetzt hast, wenn du sagst, ich möchte mehr Zeit mit Gott verbringen, ich setze so in meinen Alltag, dann fang an, deine Ziele sauber zu formulieren. Schreib's auf, jeden Tag 10 Minuten Bibel lesen, jeden Tag eine 3/4 Stunde Bibel lesen. Schreib's auf und reflektier dich, weil wir wissen's, ich kenn's ganz gut von mir, gute Vorsätze an Silvester, so, wer kennt's auch? Niemand, okay, dann bin ich der Einzige. Gute Vorsätze, ich nehme mir vor, ich möchte dieses Jahr so richtig im Glauben durchstarten und yes, Geist Gottes, komm, ja, dann. Nach einem Jahr an Silvester merke ich, okay, es hat überhaupt gar nichts von dem, was ich mir vorgenommen habe, geklappt. Gleiches mit Abnehmen oder keine Ahnung, was du für Ziele hast, was du dir vornimmst. So, wenn du das dir setzt und gute Vorsätze dir machst, aber es dann nicht umsetzt, dann ist es ziemlich bitter, wenn du im Jahr drauf wieder drauf guckst und merkst, du hast eigentlich gar nichts von dem erreicht, was du dir eigentlich mal vorgenommen hast. Deswegen reflektiere. Schau dir es an und schreib es dir auf. Schreib dir die Dinge auf, die du tun möchtest, auch fürs Reich Gottes. Schreib dir die Dinge auf und dann schau alle 3 Monate oder 6 Wochen, wie auch immer, such dir da was für dich passt, drüber und schau, wo bin ich Schritte gegangen und wo muss ich vielleicht auch noch meine Prioritäten anders setzen, damit ich auch diese Dinge erreiche. Und das bringt mich zum 3. und zum letzten Punkt. Seid ihr noch am Start? Schön. Deine Prioritäten bestimmen die Qualität deines Lebens. Wisst ihr, es ist so, unser Leben ist so schnell geworden. Auch im Arbeitsalltag. Wir sind so vielen Dingen ausgesetzt, sei es auch Internet. Internet, die krasseste Erfindung. Okay, davor, wenn du vor, ich war da noch nicht geboren, die Älteren wissen es hier besser, aber ich weiß von der Erzählung. Wenn du davor irgendwelches Wissen, dann bist du in die Bibliothek gegangen zum Beispiel so. Du musstest aktiv werden, dich aufmachen, in die Bibliothek gehen. Und heute, was machen wir? Dr. Google, zack, 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 zack. Und dann ist es da. So, wir haben, das ist so ein Segen und zugleich kann es auch ein Fluch sein, weil wir so vielen Dingen ausgesetzt sind. Wir haben so viele Dinge, und wir können uns immer mit irgendwas beschäftigen. So, du kannst, wenn du Zeit hast, kannst du in YouTube gehen, dir ein cooles Video, eine Predigt angucken, das wäre dann Daumen nach oben. Aber du kannst auch sehr viel Schrunz machen und dir irgendwelche anderen Videos angucken. So, du kannst deine Zeit mit allem möglichen Schrunz füllen. So, und wir merken gar nicht, wie wir eigentlich das Wesentliche, und das ist Jesus, aus den Augen verlieren. Und unser Leben ist so schnell geworden durch das Internet, durch Social Media, durch alle möglichen, durch die Globalisierung. So, ich bin heute da, morgen bin ich in China und dann übermorgen bin ich in Neuseeland. So, das ist so crazy. Wir sind so, es ist so alles so schnell geworden. Und deswegen ist es wichtig, dass du dein Leben priorisierst nach dem, was dir wichtig ist. Weil du immer die Möglichkeit hast, dich mit etwas zu beschäftigen. Und wenn du dir nicht vornimmst, dass du etwas tust, wo du sagst, das ist mir wichtig, dann wirst du es nicht tun. Und dann wirst du irgendwann auch an den Punkt kommen, wo du enttäuscht bist. Okay, priorisier dein Leben nach dem, was Gottes Plan für dein Leben ist und was du erreichen willst und was Gott dir an Verantwortung übergeben hat. So, wenn du das nicht tust, dann wirst du es nicht erreichen und dann wirst du auch, wenn Gott dir Vision aufs Herz gibt, ich muss immer wieder auch an Reinhard Bonnke denken. Reinhard Bonnke, einer der krassesten Evangelisten unserer Zeit. 97 Millionen Seelen haben sich für Jesus entschieden durch den Dienst von Reinhard Bonnke. Crazy. Und was er gesagt hat, vor ihm waren zwei andere, hat ihm Gott gezeigt, die gesagt haben, wo Gott gesagt hat, ich möchte dich gebrauchen, und die nicht bereit waren, ihre eigenen Dinge aufzugeben. Und dann kamst du Reinhard Bonnke und Gott hat ihm gefragt und Gott hat gesagt, ja, und Reinhard Bonnke hat gesagt, ja, ich will, wie bei der Hochzeit. Und was für ein krasser Segen daraus entstanden ist. Aber gleichzeitig sehen wir auch, was du verpassen kannst. So, und ich möchte dir heute Morgen sagen, du kannst was verpassen, wenn du nicht mit Gott gehst und wenn du nicht Gottes Stimme wahrnimmst und sagst, ja Gott, ich verpflichte mich, wenn du zu mir sprichst, ich soll auf die Bibelschule gehen, ich soll in den Vollzeitdienst. Come on, Action Step, tu's, plan's dir ein. So, wenn du es nicht tust, wird nichts passieren. Das Gleiche gilt für andere Bereiche, Lebensbereiche, in deinem Gemeindedienst. Wenn Gott dich zu etwas beruft, dann prüf es bitte auch mit unserem Pastor, mach's nicht einfach. Und dann tu's und geh den Schritt und dann wird dich Gott mächtig gebrauchen und die Gnade des Herrn wird mit dir sein. Das verspreche ich dir. Yes, also, wenn du ein Ziel vor Augen hast, kannst du darauf folgende Prioritäten setzen. Nur wenn du Prioritäten hast, kannst du auch Nein sagen. Und wir Christen sind so schlecht darin, Nein zu sagen. Wir sagen zu allem immer Ja, weil wir denken, es ist Nächstenliebe. Fang an, auch Nein zu sagen. Wenn du dir eine Priorität gesetzt hast, stille Zeit ist meine Prio. Stunde am Tag mache ich stille Zeit. Und dich fragt irgendjemand, kannst du sonst irgendwas für mich tun? Dann sag Nein. Erst meine stille Zeit. Ich nehme erst meine Zeit mit Gott. Werd nicht egoistisch, bitte. Und schieb alles weg und denk nur an dich. Aber bitte, für deinen Alltag, setz deine Prioritäten und plan es ein, was dir wichtig ist. Okay, wir schauen uns noch ein Prinzip an. Ich muss ein bisschen Gas geben, es tut mir leid, dass es so lang ist. Das Eisenhower-Prinzip. Der ehemalige Präsident von USA, der hatte so viele Aufgaben, ist ja klar, er war auch Präsident, Aufgaben und Tätigkeiten. Und er hat sich irgendwann gesagt, okay, es gibt Dinge, die sind wichtig und es gibt Dinge, die sind dringlich. Und er hat sich gefragt, okay, wie kann ich das jetzt in meinem Leben eigentlich kategorisieren, sodass ich dann auch wirklich einplanen kann, hey, die wichtigen Dinge, die kommen dann nicht zu kurz. Okay, und wir schauen uns dieses Eisenhower-Prinzip kurz an und danach sage ich, was wir eigentlich davon mitnehmen. Okay, der Eisenhower hat gesagt, es gibt Dinge, die sind dringlich, also es gibt Aufgaben, die sind dringlich. Links ist nicht so dringlich, rechts ist dringlich. Und es gibt Dinge, die sind wichtig. Unten nicht wichtig, oben wichtig. Okay, dann hat er sich gefragt, was machen wir mit Dingen, die wichtig sind und dringlich? Was machst du damit? Du musst sie gleich machen. So, wenn du aufs Klo musst, dann geh bitte. Sonst wird es nicht so schön für uns alle. Okay, Dinge, die wichtig sind und dringlich, musst du gleich erledigen. So, du hast keine Chance, du kommst nicht drum rum, mach's einfach. Dann hat er sich gefragt, was mache ich mit Dingen, die nicht wichtig sind, aber dringlich? Okay, das ist jetzt eher für unsere, ist eher eigentlich ein Führungs, für Führungs, für Leute, die in Führung einen Job haben. Delegier's. Okay, fang an, das zu delegieren. So im Persönlichen bedeutet es nicht, ich habe gegessen und stelle mein Geschirr auf die Geschirrspülmaschine, das delegiere ich dann mal an meine Frau, dass sie das macht. Nein, das meint es nicht. Okay, dann hat er sich gefragt, was mache ich mit Dingen, die nicht dringlich sind und die nicht wichtig sind? Und da hat er gesagt, okay, die kann ich direkt in den Papierkorb, braucht kein Mensch, so kann ich wegschmeißen, so. Brauche ich nicht. Mach sie nicht. Vergeud dein Leben nicht mit Dingen, die nicht wichtig sind und nicht dringlich, hat er sich gesagt. Okay, und jetzt kommt's zu dem, was wir daraus lernen können. Deswegen, es heißt auch Q2 Manager, weil das den zweiten Quadranten betrifft eigentlich, was wir hier raus lernen. Er hat sich gefragt, was mache ich mit Dingen, die in unserem Leben wichtig, aber nicht dringlich sind? Und dann hat er gesagt, er hat sich seinen Kalender geschnappt und hat gesagt, die muss ich mir einplanen. Und das ist das, was wir daraus lernen. Die Dinge, die wichtig sind in deinem Leben, aber nicht dringlich, musst du einplanen. Ansonsten finden sie nicht statt. Okay, wenn wir Dinge haben, die uns wichtig sind, die aber nicht dringlich sind und du sie nicht einplanst, dann werden sie nicht stattfinden oder sie werden viel zu kurz kommen. Sie werden nämlich von den dringenden Dingen verdrängt und es wird immer jemand geben, der dringende Dinge hat. Okay? Es wird immer jemand geben, der sagt, oh, ist so wichtig, komm vorbei. So, dann wird es verdrängt. Okay? Also interessant ist, dass die meisten Dinge in deinem Leben nicht dringlich, sondern wichtig sind. Beispiel Zeit mit Gott. Okay? Wenn du nicht gerade auf dem Wasser gehst und Jesus vor dir hast, dann ist es in den meisten Fällen nicht dringlich, dass du betest. Okay? Sondern es ist wichtig und es ist elementar wichtig. Weil wenn du es nicht tust, dann wirst du dich von Gott entfernen und dann wird deine Beziehung darunter leiden. Und das wollen wir alle nicht. Deswegen, Zeit mit Gott ist wichtig, es ist aber in erster Linie nicht dringlich. So, was passiert? Wenn ich es mir nicht einplan, dann wird es nicht stattfinden. Wenn ich mir nicht einplan, Zeit mit Gott zu verbringen, Bibel zu lesen, dann wird es nicht stattfinden. So, überleg dir, plan es dir ein, schreib es dir auf, überleg dir, okay, wann kann ich wirklich in meinem Alltag Zeit mit Gott verbringen? Plan dir deine stille Zeit ein. Stille Zeit, das war früher, ich weiß noch, früher in der Jugend, zu Papas Zeiten auch noch, da war das noch viel mehr so, dass man gesagt hat, mach deine stille Zeit. So, aber es ist gut, mach deine stille Zeit. Mach das in deinem Alltag und plan es ein, weil dann wirst du Gott besser kennenlernen und du wirst ihm näher kommen. Du wirst entdecken, was der Heilige Geist dir offenbart im Wort, wo er Dinge zu dir spricht. Tu das und das in deinem Alltag, tu das und das in deinem Unternehmen, in der Uni, in der Schule, mit deinen Kindern. Es ist egal wo und dann wird es richtig, richtig gut. Okay, anderes Beispiel. Qualitätszeit mit meiner Frau. Es ist nicht dringlich, okay? Es ist nicht dringlich, dass ich mit meiner Frau essen gehe. So, außer wenn ich Hunger habe natürlich. Aber grundsätzlich ist es nicht dringlich, sondern es ist wichtig. Was passiert, wenn ich es nicht einplane? Wenn ich sage, Schatzi, nächste Woche, Samstagabend, wir haben ein Date, wir gehen aus, wir verbringen Zeit. Damit meine ich jetzt nicht, wir putzen gemeinsam die Wohnung, sondern wir verbringen wirklich aktiv Zeit miteinander. Wenn du es nicht einplanst, wird es nicht stattfinden. Und das Problem ist, zum Beispiel irgendwann wird es dringlich. Weil du nicht die Zeit hast mit deiner Frau, weil du nicht die Qualitätszeit hast und weil du in deiner Beziehung vielleicht auch Dinge aufkommen in deiner Ehe, wo du nicht drüber gesprochen hast. Deine Sexualität, es ist so wichtig. Bewahr dir deine Sexualität mit deiner Frau. Sprich drüber. Und dann wird es richtig gut. Plan's ein. Und dann wirst du eine Ehe haben, wo du die Frucht siehst, die da aufgehen werden. Das sind hoffentlich dann eure Kinder. Nein, ernsthaft. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? So, wenn wir Dinge haben, die wichtig sind, planen sie dir ein. Wenn du Dinge, die wichtigen Dinge in deinem Leben nicht planst und nicht lernst, eine Priorität draufzusetzen, dann werden sie irgendwann dringlich. Und das ist in deiner Gesundheit so. Das ist in deiner Ehe so, das ist in deinen Freundschaften so, das ist in deinem Glauben so, das ist in allen Lebensbereichen so. Und deswegen plan sie ein. Weil wenn du sie nicht einplanst und es wird dringlich, dann kostet es sich danach wahrscheinlich viel mehr Zeit und Ressourcen. Beispiel E. Bitte geht nächstes Mal, wenn es eine Ehekleingruppe gibt, alle Ehepaare in die Ehekleingruppe. Vorsorge ist gut. Aber wenn du am Ende dastehst und dann, keine Ahnung, zur Eheberatung musst, das für dich Zeit und Geld und alles kosten, Nerven. So, plan's ein. Sag, ich verbringe mit meiner Zeit und dann werdet ihr sehen, wird's richtig, richtig gut werden. So, mach es umgekehrt. Überleg dir, was ist mir wichtig? Was ist Gott wichtig? Wo hat Gott Vision in meinem Leben? Wo hat er Berufung geschenkt? Überleg dir, was ist wichtig? Was sind meine Ziele? Was sind Gottes Ziele für mein Leben? Und setz deine Priorität drauf. Weil dann bekommst du eine klare Richtung in deinem Glauben, in deiner Gesundheit, in deinen Beziehungen, in deinen Ressourcen und in deiner Arbeit. Du wirst eine klare Richtung bekommen und einen Fokus. Und Gott wird dich in seiner Gnade mächtig gebrauchen. Und er hat dich hier hingesetzt, aus einem Grund, in dein Umfeld, dort, wo du stehst. Yes, das waren die Punkte, die ich heute Morgen euch mitgeben wollte. Ich weiß, es ist sehr praktisch, aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das lernen. Was bedeutet es in unserem Alltag? Was bedeutet es, wenn du Aufbruch, das Thema ja, das wir gerade haben, wenn du Aufbruch, Erweckung erleben möchtest, musst du lernen, Action Steps zu gehen. Du musst lernen, deine Verantwortung zu übernehmen, die du hast in deinem Leben, die du hast in deinem Glauben, weil du hast eine Verantwortung. Und deine Verantwortung ist, den Schritt zu gehen, und Gott wird danach zugeben. Er wird die Gnade schenken, dass die Dinge funktionieren, dass du siehst, wie Menschen Jesus kennenlernen. Das kann nur Gott bewirken im Endeffekt. Er ist derjenige, der das in unseren Herzen dann bewirkt. Aber es braucht deine Entscheidung, dein Leben aktiv zu planen und auch einen Aufbruch zu wollen. Du bist dafür verantwortlich. Check die 5 Lebensbereiche und fang an, den Heiligen Geist einzuladen, wo du Dinge auch verändern darfst. Frag ihn: Gott, zeig mir in meinem Leben, in den Lebensbereichen, zeig mir, wo muss ich Dinge verändern? Wo muss ich vielleicht Buße tun? Wo habe ich in der Vergangenheit vielleicht meine Frau, meine Ehe vernachlässigt? Wo habe ich meine Kinder vernachlässigt? Wo habe ich vielleicht in der Vergangenheit den Dienst im Reich Gottes zu wenig priorisiert? Frag den Heiligen Geist, nimm dir die Momente und frag ihn. Und dann wird es richtig, richtig gut und richtig ernst und auch richtig, dann, wie du es dann in deinem Alltag umsetzt. Yes. Okay, vielleicht können wir aufstehen zusammen. Das Lobpreisteam darf gerne auch schon nach vorne kommen. Okay, frag Gott, wo gibt es Dinge in meinem Leben, in meinen Lebensbereichen, wo Vergebung hineinkommen muss? Wo bin ich vielleicht auch meinen eigenen Wünschen und Zielen gefolgt und nicht dem, was Gott mir eigentlich gegeben hat, was Gott mir an Vision gegeben hat? Und ich hatte es in der Vorbereitung so stark beim Lebensbereich Beziehung. Ich hatte ein Bild, und ich habe echt lange überlegt, ob ich das mit euch teile, aber ich will es tun. Ich hatte ein Bild, wie manche zwischen, vor allem auch in Ehen, Mauern aufgebaut haben, weil sie nicht gelernt haben, dass es ihre Verantwortung ist, mit seinem Partner oder ihrer Partnerin Zeit zu verbringen. Weil man nicht gelernt hat zu sagen: Gott, die Partnerschaft, die gebe ich dir. Komm du hinein. Und wir wollen Zeit miteinander verbringen, wir wollen unsere Ehe pflegen, wir wollen da wirklich was aktiv tun und wollen dich damit reinnehmen, dass du das bewirkst. Und ich habe dieses Bild gehabt und ich habe den Eindruck, dass Gott auch ganz neu heute Morgen diese Mauern in Beziehungen runterreißen will und dass er ganz neu auch Vision hineingibt für deine Ehe, für deine Freundschaften, dass Gott dir da ganz neu offenbart, was es bedeutet, in der Ehe zu leben. Und deswegen ist es mein Gebet für dich heute Morgen, wir werden es jetzt gleich tun, dass wenn du das bist und wenn du merkst, hey, ich habe in meiner Ehe eine Mauer aufgebaut gegenüber meinem Partner, ich habe das nicht für wichtig genommen, ich habe gedacht, vielleicht Ehe läuft einfach so, plätschert vor sich hin, dann kehre um, tu Buße und sag: Gott, ich möchte Ehe führen, die dir gefällt, so wie du es dir gedacht hast. Und wenn es du bist, dann wirklich will ich dich ermutigen, nimm das jetzt für dich. Und ich bete jetzt dass Gott da was tut. Vater, wir danken dir, dass du Herr bist, dass du Herr bist über all unsere Lebensbereiche, dass du Herr bist über unserem Leben, Herr, und dass du uns kennst und uns siehst, Herr. Und ich bete dort, wo in Beziehungen Mauern hochgezogen wurden, wo wir selber gesagt haben, vielleicht wir wollen das nicht, wir wollen uns entfernen, distanziert, wo vielleicht auch Verletzungen sind. Herr, ich bete, dass du das niederreißt in deinem Namen, dass die Ehen aufblühen, Jesus, dass dort Frucht entsteht, Jesus, und dass du vor allem Zentrum wirst von unseren Beziehungen, von unseren Ehen, von unseren Freundschaften, von unseren Familien, Herr, dass du Zentrum bist und dass wir dich mit reinnehmen, Herr, und dass wir auch ganz neu erkennen, es ist unsere Verantwortung, was dafür zu tun, es ist unsere Verantwortung zu sagen, ich verbringe Zeit mit meinem Partner aktiv und ich frage ihn, wie es ihm geht und ich frage ihn, was das Herz bewegt, Herr, und das bete ich, dass du diese Mauern hier hinunterreißt, dort, wo wir Mauern aufgebaut haben und auch in den anderen Lebensbereichen. Jesus, wir beten, schenk du uns Weisheit, wie wir handeln sollen, wie wir unser Leben aktiv gestalten. Jesus, wir wollen es mit dir tun, wir wollen es nicht ohne dich tun. Wenn wir uns Ziele setzen, Herr, dann sollst du darin sein, Jesus, weil sonst bringt es uns nichts, Herr, und sonst bringt es uns dir nicht näher, Herr. Und so bete ich, dass wir dann neues Verständnis bekommen. Heiliger Geist, offenbar du das jetzt, Herr. Auch die Bereiche, wo wir Buße tun müssen, wo wir umkehren müssen, wo wir sagen müssen, Herr, es tut mir leid, ich habe mir meine eigenen Ziele verfolgt. Ich bin vielleicht Wege gegangen, die nicht deinen Werten entsprechen, Jesus, die nicht nach deinem Wort gehen, das, was deinem Wort widerspricht, Herr. Dann wollen wir Buße tun. Und Vater, wir beten, dass du uns vergibst. Vergib uns dort, wo wir unsere eigenen Wege gegangen sind, Herr. Und schenk du uns ein neues Verständnis, schenk du neue Vision, neue Berufung, Herr, dass wir wirklich diesen Aufbruch in unserem Leben erleben und dass dieser Aufbruch nicht nur in unserem Leben stattfindet, sondern in unserem Umfeld, in unserer Stadt, in Bad Säckingen, Herr, in Deutschland, Herr, dass wir einen Aufbruch erleben, wo deine Macht und deine Kraft mächtig am Werk ist, Herr, und wo die Kraft des Evangeliums ganz neu zur Geltung kommt, Jesus, weil du bist es, Herr, der die Wunder tut, der die Dinge vollbringt, Herr, der uns einen neuen Wind gibt in unsere Herzen, Jesus, du bist es, Herr, und wir sehnen uns so sehr danach, Herr, dass wir diesen Aufbruch in unserem Leben erleben, Herr, dass wir diesen Aufbruch in Bad Säckingen erleben, in unserer Gemeinde, Herr. Das ist unser Herz und dafür danken wir dir, Jesus. In deinem Namen bete ich. Amen. Amen. Yes, wir werden noch ein Abschlusslied singen und ihr dürft eure Opfergaben, wenn ihr was auf dem Herz habt, dürft ihr nach vorne bringen. Das haben wir jetzt wieder umgestellt. Während Corona war es immer am Ausgang. So, es ist keine Pflicht, so, bitte schau auch nicht um dich herum, sondern wenn du es auf dem Herzen hast, tu was. Hintergrund ist, wir wollen Gott was darbringen. Und wir wollen ihm mit Lob und Dank Ehre geben und auch mit unseren Finanzen. So möchte ich einladen, während dem nächsten Lied, dass du was geben darfst in die Opferkörbe, wenn du es auf dem Herzen hast. Und wenn nicht, dann tu es nicht. Und genau, Gottes Segen euch und für die neue Woche. Ich hoffe, ihr könnt es mitnehmen in den Alltag und ich hoffe, es hilft euch in eurer Beziehung zu Jesus enger und closer zu werden, dass ihr näher an sein Herz kommt. Das ist mein Gebet.